Hochverehrte Damen, werte Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum letzten Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an der Hochschule Konstanz als Professor Schreiben und Rhetorik und habe das Vergnügen, die montäglichen Vortragsreihen für Sie zu organisieren und zu moderieren. Übrigens auch im nächsten Semester wieder und vielleicht verrate ich Ihnen zum Abschluss heute Abend dann, worum es im nächsten Semester gehen wird. Dieser letzte Abend unserer Reihe wird ein wenig aus dem Rahmen fallen. Wir haben sonst immer, mehr oder minder klassische akademische Vorträge hier. Heute machen wir das ein bisschen anders. Der Abend ist dreigeteilt. Der erste Teil ist mit einer schlechten und einer guten Nachricht verbunden. Die schlechte Nachricht ist, ich halte einen Vortrag. Die gute Nachricht ist, ich halte ihn kurz. Denn der zweite Teil des Abends verspricht ungleich unterhaltsamer und wortmächtiger und kraftvoller zu werden. Wir haben Gäste da. Zwei Mitglieder des Sprecherensembles der Akademie für gesprochenes Wort. Die Akademie für gesprochenes Wort ist in Stuttgart und in Berlin ansässig und in ihrer Art einzigartig. Ich möchte Ihnen diese zwei Sprecher schon jetzt vorstellen. Es handelt sich um Anja Rambo und Florian Ahlborn. Sie beide haben in Stuttgart ein Studium. Ja, bitte schön. Sie beide haben in Stuttgart ein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst absolviert und sind doppelt diplomiert, nämlich Diplom-Sprecher und Diplom-Sprecherzieher. Also Anja Rambo und Florian Ahlborn werden uns in einer sehr knappen halben Stunde mit ihrer Kunst erfreuen. Nach dem Auftritt der Mitglieder des Sprecherensembles gibt es noch einen kurzen dritten Teil heute Abend. Da können Sie, die Hörer dieser Vortragsreihe, zum einen Fragen an die Beteiligten des Abends richten und mit ihnen ins Gespräch kommen. Zum anderen möchte ich mit Ihnen in aller Kürze das Semester und die Vortragsreihe insgesamt bilanzieren. Also mache ich nun den Anfang. Ist Ihnen heute eine Laus über die Leber gelaufen? Standen Sie dabei unter irgendeinem Rettungsschirm? Sind Ihre Aktien gestiegen? Haben Sie den Rechner hochgefahren? Sind Sie ausgebrannt oder gar abgebrannt? Wann haben Sie zuletzt ein Fass aufgemacht? Streben die jungen Männer hier im Raum an, ihrer Partnerin ein Tiger zu sein und umgekehrt die Damen dem Angebeteten eine Raubkatze? Oder sind das olle Kamellen, ausgelutschte Klischees? Ist Ihr Professor ein lahmer Hund, ein fauler Sack, ein witziger Vogel? Haben Sie sich an der Schnittstelle zwischen Technik und Ökonomie geschnitten? Welches Theoriegebäude beherbergt Ihre Wissenschaft? Auf welchem Fundament steht es? Was speichern Sie auf der Festplatte in Ihrem Oberstübchen? Leuchtet Ihnen heute Abend das Licht der Erkenntnis heim? Dieser bunte Strauß Metaphern und Sprachbilder aus unterschiedlichen Lebensbereichen lässt uns mitten hineingeraten in unser Thema, wir leben in Metaphern. Als Sie diese Zeile, den Titel unseres heutigen Abends lasen, waren Sie da nicht irritiert? Mit wir sind ja wohl alle gemeint, also auch Sie. Haben Sie gewusst, dass Sie in Metaphern leben? Wollen Sie das überhaupt? Trifft das denn tatsächlich auf Sie zu? In Ihrem Buch Gehirn und Gedicht, wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren, verweisen Raoul Schrott und Arthur Jacobs auf Untersuchungen zum Gebrauch von Metaphern. Ich zitiere aus diesem Buch: Aufgrund diverser Studien lässt sich schätzen, dass wir pro Gesprächsminute im Schnitt 4 tote Metaphern verwenden und dabei zwischen 1 und 2 ad hoc formulierte Metaphern einsetzen. Auf 2 Stunden Redezeit pro Tag und eine Lebensspanne von 60 Jahren übertragen, setzen wir also an die 5 Millionen neue und 21 Millionen alte Metaphern in Umlauf. Soweit dieses Zitat. Wenn diese Zahlen auch nur annähernd zutreffen, dann ist unser Vortragstitel Wir leben in Metaphern zumindest in quantitativer Hinsicht durchaus zutreffend. Wir erschließen uns die Welt in Metaphern, so schrieb ich im Ankündigungstext. Bevor wir uns das näher anschauen, sollten wir uns erst einmal klar machen, was man unter dem Begriff Metapher verstehen kann. Metapher kommt aus dem Griechischen, Metaphora von Meta und Verein, und das heißt übertragen. Und der lateinische Ausdruck für Metapher heißt Translatio. Der spricht genau das aus, was die Metapher bedeutet. Es geht um eine Übertragung. Sie kennen den englischen Begriff Translation, der leitet sich genau von Translatio ab. Auch eine Übersetzung ist eine Übertragung im gewissen Sinne. Also es geht um eine Übertragung. Mit einer Metapher übertragen wir auf einen bestimmten Gegenstandsbereich Begriffe eines anderen Gegenstandsbereiches. Deshalb stehen für Metapher im Deutschen Begriffe wie Ausdrucksübertragung, Sprachbild oder stilistische Bildhaftigkeit, Bildlichkeit. Eine nach wie vor recht brauchbare Erklärung dafür, was eine Metapher sei, finden wir in der Rhetorik des Aristoteles. Bei dem finden wir sowieso immer sehr Brauchbares, wie ich finde. Er unterscheidet sie vom Gleichnis und vom Simile, vom Vergleich. Und zwar tut er das am Beispiel einer Stelle aus Homers Ilias. Homer schreibt dort über den Helden Achilleus, er sei wie ein Löwe. Dies ist ein Vergleich, ein Simile. Eine Metapher wäre es, wenn Homer geschrieben hätte, Achilleus ist ein Löwe. Wie gesagt, die Metapher wird lateinisch Translatio genannt, Übertragung. Die Metapher überträgt etwas, sie nimmt einen Begriff aus einer bestimmten Begriffswelt, in dem Beispiel aus der Ilias, den Begriff Löwe aus der Tierwelt, und überträgt ihn direkt auf einen Menschen, in diesem Fall auf Achilleus. Die Übertragung erfolgt direkt, ohne vergleichende Partikel wie oder als ob und so weiter. Das ist der Unterschied zwischen der Metapher und dem Vergleich. Manchmal sagt man auch, die Metapher sei ein verkürzter Vergleich. Sie kürzt sozusagen ab, dieses Wie, dieses Als ob und so weiter. Wenn Sie den zweiten Abend der Vortragsreihe besucht haben sollten, dann können Sie sich vielleicht daran erinnern, dass ich mich da an einer kleinen Einführung in die Rhetorik versucht habe. Dabei kam zur Sprache, dass die Rhetorik viele Stilfiguren zu unterscheiden weiß, die auch rhetorische Figuren genannt werden. Diese Stilfiguren werden eingeteilt einerseits in Sinn- und Gedankenfiguren sowie andererseits in Wortfiguren. Die Sinn- und Gedankenfiguren gestalten einen Text als Ganzes, seinen Aufbau, die Gedankenführung. Die Wortfiguren hingegen dienen dazu, mit Wortgruppen oder einzelnen Wörtern Wirkung zu erzielen. Und zu den Wortfiguren gehört eben die Metapher. Wenn man nun mehrere in ihrer Bildlichkeit verwandte Metaphern zusammenfügt, so schafft man eine Allegorie. Allegorien waren im Übrigen eine beliebte Form auch in der Malerei. Aber Allegorien finden Sie auch in unserer Alltagssprache und in den Medien. Man soll ja immer aktuell sein, wenn man einen Vortrag hält. Ich stieß heute Morgen auf ein Beispiel für Allegorien in dem Leitartikel der Stuttgarter Zeitung. Der trägt die Überschrift, der Vulkan ist nicht erloschen. Und die Unterüberschrift heißt Baden-Württemberg, die CDU muss sich entscheiden zwischen Erneuerung und Zerstörung. Und der Artikel beginnt folgendermaßen. Des schwäbischen Vulkans letzte geologische Zeugen lassen sich von der Filderebene aus leicht ins Auge fassen. Vom nördlichen Alprand grüßt der Jusiberg herüber, weiter im Osten zeichnet sich die Limburg ab. Direkt vor den Füßen im Körschtal liegt der Scharnhauser Schlot und fristet ein stilles, verborgenes Daseins. Einstmals gewaltige Kräfte sind hier zur Ruhe gekommen, ermattet, erschlafft, erloschen. Ist dies nicht auch das Schicksal der baden-württembergischen CDU? Eine Urgewalt, die dieses Land einst regierte, als wäre sie ein Ätna, immer zu rumorend, stets bereit, einen Funkenregen in den Himmel zu schleudern? Oder wenigstens ein Vesuv, dem man sich neugierig, aber respektvoll nähert, weil man ja nie sicher wissen kann, ob vielleicht nicht doch ein Ausbruch naht? Lassen wir mal die inhaltlichen Aspekte beiseite und ob man so die Landes-CDU nun tatsächlich sehen kann oder nicht. Was der Autor macht, ist tatsächlich, er bedient sich einer Metapher aus einem bestimmten Bereich und ergänzt sie um weitere Metaphern aus diesem Bereich. Und dadurch entsteht eine Allegorie. Also hier haben wir das Bild rund um Vulkanismus und so weiter, Funken, die sprühen und dergleichen mehr. Alles Bilder, die zu der Bildwelt des Vulkans und seines Ausbruchs passen. Stilistisch eine Idee, die sehr wohl hilfreich sein kann beim Schreiben oder auch als Redner eingesetzt werden kann von einem Redner. Sie hat nur so eine Sache. Wenn man eine Allegorie übertreibt, dann wird es irgendwann zu viel. Also wenn der jetzt hier noch 2 Stunden weiter über Vulkane schriebe, würden Sie wahrscheinlich nicht mehr zuhören wollen. Deswegen wechselt er auch dann irgendwann die Metaphernwelt, aber es macht den Artikel nicht besser. Er wechselt nämlich in sehr, sehr verschiedene Metaphernwelten hinein. Und das ist auch nicht immer stilistisch so elegant. Also wenn Sie mit einer Allegorie unterwegs sind, Vorsicht, mehrere Gefahren, Sie können es übertreiben. Sie können aber auch im Kontrast dann zu den nächsten Metaphern, die Sie bringen, die erste Allegorie schwächen. Das macht dieser Artikel, ich will sie im Einzelnen, es würde zu weit führen, nicht vorstellen. Immerhin schafft es dann, nachdem er also Metaphern aus dem Krieg nimmt und aus dem Bildungssystem und dergleichen mehr, schafft es am Ende dann doch wieder auf den Vulkan zurückzukommen und gibt uns mit auf den Weg. Übrigens, als Vulkan wäre die CDU ein schwäbischer Vesuv. Mag er auch still sein, das Potenzial zur Eruption ist vorhanden. Na, dann sind wir beruhigt. Und schauen mal, wie das so weitergeht. Die Frage, die mich interessiert an der Stelle ist, wie schafft es eine Metapher, Wirkung zu erzielen? Einige Erklärungen laufen darauf hinaus, dass die Metapher eine Abweichung vom normalen Sprachgebrauch darstelle, gar eine Abweichung von der Sprachrichtigkeit. Der Reiz einer Metapher liege, da immer nur auffalle, was vom Gewohnten abweicht, auf der Überraschung des Erwartungsbruchs, so hat es ein Stilist genannt. Wir spielen also über Bande, wenn wir eine Metapher einsetzen, gehen nicht den direkten Weg, sondern auf gewisse Weise einen gedanklichen Umweg, der aber schneller und wirkungsvoller ans Ziel führen kann. Aristoteles erkannte in dieser Art des Sprechens bereits die gängige Art der Menschen, sich auszudrücken. Er schrieb, alle gebrauchen in der Unterredung Metaphern, eigentümlich und allgemein gebräuchliche ausdrücklich. Folglich ist es klar, dass wenn jemand dies recht bewerkstelligt, das Fremdartige und die unauffällige Anwendung der Kunst sich von selbst einstellen und man sich deutlich ausdrücken kann. Soweit also Aristoteles, der da sagt, alle gebrauchen in der Unterredung Metaphern und sie dienen dazu, dass wir uns deutlich ausdrücken können. Metaphern können uns demzufolge helfen, besser verstanden zu werden. Metaphern, so zeigen es auch Studien aus der Lernforschung, helfen beim Lernen. Wenn Sie Dinge in einer nicht metaphorischen Sprache Lernenden vermitteln, kann das deutlich weniger Lernerfolg erwirken oder mehr Zeit für die Einstellung des Lernerfolges erfordern, als wenn Sie mit Metaphern arbeiten. Darüber hinaus können Metaphern aber auch einen ästhetischen Wert entwickeln, uns verzaubern und entzücken, unsere Freude an der Sprache wecken. Und sie können uns Einsichten und Erkenntnisse in einer Intensität und geradezu blitzartig vermitteln, wie wir es mit einer sachlich informativen Sprache nicht erreichen können. Wir hatten in diesem Semester mehrfach darüber gesprochen, wie Sprache wirkt, welche Bedeutung sie hat für unsere Erkenntnis. Ich möchte daran noch einmal anschließen und einen spannenden Aspekt wiederholen, nämlich die Frage, in welchem Verhältnis und in welcher Abfolge Sprache und Erkenntnis zueinander stehen. Sie erinnern sich womöglich daran, lange dachte man, wir kämen zu Erkenntnissen, zum Beispiel über unsere Sinnesorgane, und danach fassten wir diese Erkenntnisse in Sprache, suchten nach Worten, um unsere Erkenntnisse auszudrücken. Neue wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass es andersherum abläuft. Nur wenn wir etwas in Worte zu fassen in der Lage sind, wenn unsere Sprache uns erlaubt, die Sinneseindrücke differenziert auszudrücken, können wir Erkenntnisse haben. Unser Erkenntnisvermögen hängt also ab von unserem sprachlichen Differenzierungsvermögen. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat diesen Zusammenhang so ausgedrückt: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt. Wie begrenzt wollen wir leben? Sachlichkeit, Nüchternheit, informative Sprache, sie sind gerade in der Wissenschaft die erste Wahl. Gleichwohl hat diese Sprache ihre Grenzen. In ihr lassen sich nicht alle Erkenntnisse vermitteln, nicht alle Einsichten finden. Wir nutzen auch in der Wissenschaft Metaphern viel öfter, als wir denken, und das bringt viele Vorteile. Nicht nur, dass wir bestimmte Zusammenhänge mit Metaphern schneller, intensiver, anschaulicher fassen können. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass wir manche Einsichten und Erkenntnisse überhaupt erst mittels Metaphern gewinnen können. Und mit dieser Behauptung stünde ich nicht allein. Zum Beispiel der Medientheoretiker Neil Postman, den ich in New York zu interviewen vor 20 Jahren die Gelegenheit und das Vergnügen hatte. Neil Postman sprach von Metaphern als Wahrnehmungsorganen und sagte, durch Metaphern sehen wir die Welt. Den Beweis für diese These, die Behauptung zu erbringen, würde den Rahmen unseres Abends sprengen. Wenn Sie diese Zusammenhänge interessieren, dann möchte ich Ihnen zwei Hinweise geben. Der Philosoph Hans Blumenberg hat sich mit dem Verhältnis von Metaphern und Erkenntnis beschäftigt. Zum Beispiel in seinem Buch Die Lesbarkeit der Welt. Für ihn ist die Welt im Grunde ein Buch, das wir lesen können, eine sehr alte Metapher in der Philosophie. Welche Bedeutung Metaphern in der Philosophie haben, lässt sich, und das ist der zweite Hinweis, im Wörterbuch der philosophischen Metaphern erkunden. Wie ich finde, eine spannende Lektüre. Wir nutzen alle Metaphern, sie helfen uns, die Welt zu erkennen und uns zu verständigen. Manchmal vor Unglücken Metaphern aber auch, werden nicht verstanden oder als langweiliges, gar abgeschmacktes Sinnbild angesehen. Wenn jedes Paar, das heiraten möchte, immer wieder gesagt bekommt, es fahre jetzt in den sicheren Hafen der Ehe ein, so ist das halt eine tote und keine frische und kraftvolle Metapher. Viele Metaphern sind so gebräuchlich, dass wir sie nicht mehr als solche, als Metaphern wahrnehmen. Sie sind in den Bestand der Wörter und Redewendungen unserer Sprache eingegangen, wie der erwähnte Hafen der Ehe oder der Flaschenhals. Flaschen haben keinen Hals. Aber wir sprechen vom Flaschenhals. Es ist eine Metapher und sie ist so geläufig, dass sie in unserem alltäglichen Sprachgebrauch drin ist. Berge haben keine Füße. Aber wir sprechen vom Fuß der Berge, wenn wir uns aufmachen zu einer Bergtour. Vom Fuß der Berge startet das ja meistens. Und manchmal haben wir es zu tun mit der Spitze des Eisberges. Naja, er hat keine Spitze. Solche Wendungen finden wir als gewöhnlichen Wortschatz in den Wörterbüchern. Und der Dichter Jean-Paul nannte diesen Wortschatz eine Sammlung erblasseter Metaphern. Wo finden wir denn die starken, die mächtigen, überraschenden, erhellenden und beflügelnden Metaphern? Wie gesagt, auch philosophische Texte können davon getragen werden. Die Essays von manch wortmächtigen Denker können mit ihren Bildern Grenzen der Erkenntnis einreißen. Ich zitiere: Der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten, schrieb 1762 Jean-Jacques Rousseau. Das hatte damals Kraft, und für die Menschen, die in autoritären Regimen leben müssen, dürfte Rousseaus Satz noch heute hochaktuell sein. Meister der Metapher finden wir häufig unter den Dichtern, den Romanciers. Sollten Sie irgendwelche Zweifel daran haben, dann werden Ihnen diese Zweifel nun ausgetrieben werden. Da bin ich mir sicher. Begeben Sie sich mit Anja Rambo und Florian Ahlborn nun auf eine Hörreise, in der die Kraft und Macht der Worte Ihnen auf eine andere Art begegnen, als wir das Ihnen in den vergangenen Montagabenden bieten konnten. Viel Vergnügen mit den Mitgliedern des Sprecherensembles der Akademie für gesprochenes Wort.
Nachher dann noch geben. Würden wir ihn nachher dann noch geben, wenn das okay ist. Wir haben noch genug dabei an Material.
Ein Wort, ein Satz. Aus Chiffren steigen erkanntes Leben, jäher Sinn. Die Sonne steht, die Sphären schweigen und alles ballt sich zu ihm hin. Ein Wort, ein Glanz, ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich. Und wieder dunkel, ungeheuer, im leeren Raum, um Welt und ich.
Dass ich als ich
dass
ein
ich und als ich
dass
ein
ich als ich drei und ich als ich drei und vier ist, dass ich als ich wie viel Zeit sich das und als ich das ich als ich das ich als ich fünf und als ich sieben als ich sieben als ich wenn sie steht
als ich wenn sie steht sie wenn sie steht sie wenn sie steht sie wenn sie steht sie.
Relativität. Da das Leben relativ ist und der eine Absatz schief ist, ist der andere umso mehr gerade rehr. Dabei ist er auch schon sehr und allmählich mehr und mehr, was noch niemand wahrgenommen, auf die schiefe Bahn gekommen. Steht er aber mal allein, sieht's ein jeder Trottel ein, dass auch dieser Absatz schief ist, weil das Leben relativ ist.
Wenn sie steht sie, wenn sie steht sie, wenn sie steht sie, wenn sie steht sie.
Dass ich als ich, wenn sie geht sie. Dass ich als ich neun und zehn ist. Dass ich als ich elf und zwölf ist. So, heute hat uns Zeit, also gehen's mit.
Wohin?
Irgendwohin.
Ja, da war ich schon einmal.
So?
Ja.
So, da waren Sie schon einmal.
Ja, öfter schon.
Ja, dann hat's keinen Sinn. Ich habe gemeint, Sie waren überhaupt noch nicht dort.
Nein, nein, überhaupt schon gleich gar nicht.
Sie müssen schon entschuldigen, das habe ich nicht gewusst.
Selbstverständlich, das haben Sie ja nicht wissen können.
Ja, das will ich gerade nicht sagen. Der Volker war ja auch noch nicht drüben.
Der Volker auch nicht?
Nein.
Vom Volker hätte ich das nicht vermutet. So, der war also auch noch nicht dort.
Ja, ich kann's nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht war er vorher schon einmal dort.
Das kann auch sein.
Der Volker ist eben so ein Mensch, wenn der sagt, er geht da und dahin, dann geht er auch hin. Sind Sie dann hingegangen?
Ja, bin aber nicht lang geblieben.
Das ist lange genug.
Das sag ich auch. Ist schad um die Zeit. Was hab ich denn davon?
Das stimmt. Zeit ist Geld.
Das stimmt nicht. Zeit habe ich genug, aber kein Geld. Wenn ich so viel Geld hätte wie Zeit, dann hätte ich mehr Geld wie Zeit.
Dann hätten Sie aber keine Zeit mehr, dass Sie mit mir wohin gehen.
Dann nicht. Aber heute hätte ich noch Zeit.
So, heute hätten Sie Zeit. Also gehen Sie mit.
Wohin?
Irgendwohin.
Ja, da war ich schon einmal.
So?
Ja.
So, da waren Sie schon einmal.
Ja, öfters schon.
Ja, dann hat's keinen Sinn. Ich habe gemeint, Sie waren überhaupt noch nicht dort.
Nein, nein, überhaupt schon gleich gar nicht.
Sie müssen schon entschuldigen, das habe ich nicht gewusst.
Selbstverständlich, das haben Sie ja nicht wissen können.
Wenn man das richtig überlegt...
Sagt neben mir einer...
Der Mann hat recht.
Man soll sich eben was erst einmal richtig überlegen.
Denn wer richtig überlegt... Der kann unter Umständen auch zu richtigen Schlüssen kommen.
Er kann. Er muss nicht etwa.
Allerdings, wenn da mancher manchmal vorbeidenkt?
Das kommt meist nur daher, dass er es sich nicht richtig überlegt hatte.
Und zwar vorher.
Denn man muss immer vorher richtig überlegen.
Nicht nachher.
Denn nachher weiß man auch oft ohne richtige Überlegung,
was man vorher nicht richtig überlegt hatte. Das heißt, wem es früh genug ist, nachher zu wissen, was er vorher nicht richtig überlegt hatte,
der kann sich die Mühe sparen, zu überlegen.
Und wenn man es richtig überlegt, dann ist es auch wirklich überflüssig, vorher richtig zu überlegen.
Denn man kann ja abwarten, was kommt.
Und das ist immer bedeutend bequemer, als erst groß zu überlegen. Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Dieser Grundsatz ist geradezu eine Forderung des Wirklichkeitssinns.
Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt und niemand wird bestreiten, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann.
Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist das und das geschehen, wird geschehen, muss geschehen.
Sondern er erfindet, hier könnte, sollte, müsste geschehen.
Und wenn man ihm von etwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er...
Nun, es könnte vielleicht auch anders sein.
So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken...
Und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.
Eine einfache Geschichte.
Er war gewesen ihr.
Sie war gewesen sein.
Sie hatte gehabt ihn zum... Sie waren gegangen zusammen.
Sie waren ausgegangen zusammen.
Sie waren gegangen zusammen ins Bett.
Sie waren gewesen zusammen ein...
Das ist nun alles schon lange her.
Ein anderer hatte für sie auch.
Aber sie hatte gehabt für keinen anderen etwas.
Der andere aber hatte nicht aufgehört zu...
So war er geworden, ihr anderer.
Aber sie hatte noch immer nicht gehabt für einen anderen etwas.
Das hatte ihm nichts ausgemacht.
So war er geblieben, ihr anderer. Er hatte gehabt nichts davon und sie
auch nicht.
Und auch das ist nun schon lange her.
Dann verlor sie, der gewesen war ihr.
Sie hatte keinen mehr nun. Es war ein großer.
Das machte sie sehr.
Sie hatte schwer daran zu...
Kein anderer konnte ihr wieder das.
Das machte sie ganz und gar und sie konnte sich gar nicht wieder...
Aber auch das ist nun schon lange her.
Das ist nun alles schon lange her. Sie hat einen anderen heute zum...
Das ist der andere, der nicht aufgehört hatte zu...
Er hat auch heute noch nicht aufgehört zu... Er ist ihr...
Er ist mit ihr...
Er möchte gar nicht anders, als was er nun...
Obwohl er nicht gewesen war, ihr...
Aber das ist für ihn kein...
Obwohl es für ihn mit ihr mitunter nicht ganz...
Sie denkt, wie es wäre, wenn der damals nicht?
Sie denkt, wie es wäre, wenn der von damals jetzt wieder...
Würde er ihr sein, wenn er wieder, denkt sie?
Würde sie sein sein, wenn er wieder, denkt sie?
Würden sie zusammen wieder, wenn er wieder, denkt sie?
Würde alles wieder, genauso wieder wie...
Würden sie, denkt sie, genauso wieder und nicht anders, wenn sie wieder?
Könnte es nicht gewesen sein, einfacher noch.
Sie hätte gehabt den einen und den anderen.
Sie wäre gewesen aller beider.
Einer wäre verschollen, ausgewandert, gefallen, gestorben, hätte sie verlassen, den Prozess gemacht, gekriegt, sich aus dem Staube gemacht.
Der andere wäre und hätte das alles nicht.
Sie wäre einfach geblieben, nur seine. Und er, ihr. Wären übrig geblieben.
Würden nicht denken, wenn...
Wären gewesen nicht und nicht.
Wären gewesen nicht und nicht.
Und wären noch immer. Worte sind Schatten. Schatten werden Worte.
Worte sind Spiele. Spiele werden Worte.
Sind Schatten Worte? Werden Worte Spiele?
Sind Spiele Worte? Werden Worte Schatten?
Sind Worte Schatten, werden Spiele Worte.
Sind Worte Spiele, werden Schatten Worte.
Um Mitternacht. Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Berge Wand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun der Zeit in stillen Schalen ruhen. Und kecker rauschen die Quellen hervor, sie singen der Mutter der Nacht ins Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das uralt alte Schlummerlied, sie achtet's nicht, sie ist es müd. Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, der flüchtigen Stunden gleichgeschwungenes Joch. Doch immer behalten die Quellen das Wort. Es singen die Wasser im Schlafe noch fort. Vom Tage, vom heute gewesenen Tage.
Wunderliches Wort, die Zeit vertreiben. Sie zu halten wäre das Problem. Denn wen ängstigt's nicht? Wo ist ein Bleiben? Wo ein endlich Sein in alledem? Sieh, der Tag verlangsamt sich, entgegen jenem Raum, der ihn nach Abend nimmt. Aufstehen wurde stehen, und stehen wird legen, und das willig Liegende verschwimmt. Berge ruhen, von Sternen überprächtigt. Aber auch in ihnen flimmert Zeit. Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt obdachlos die Unvergänglichkeit.
Auch das Schöne muss sterben, das Menschen und Götter bezwinget. Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus. Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher, und an der Schwelle noch streng rief er zurück sein Geschenk. Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde, die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt. Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter, wann er am skäischen Tor fallend sein Schicksal erfüllt. Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus, und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn. Siehe, da weinen die Götter. Es weinen die Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt. Auch ein Klaglied zu sein im Mund des Geliebten ist herrlich, denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.
Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll, seit ich liebe? Warum achtetet ihr mich mehr, da ich stolzer und wilder, wortereicher und leerer war? Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt, und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen. An das Göttliche glauben die allein, die es selber sind.
Es reden und träumen die Menschen viel von bessern künftigen Tagen. Nach einem glücklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung. Doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein. Sie umflattert den fröhlichen Knaben. Den Jüngling locket ihr Zauberschein. Sie wird mit dem Greis nicht begraben. Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, erzeugt im Gehirne des Toren. Im Herzen kündet es laut sich an, zu was Besserm sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, das täuscht die hoffende Seele nicht.
Wolle die Wandlung, o, sei für die Flamme begeistert, drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt. Jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt. Was sich ins Bleiben verschließt, schon ist's das Erstarrte. Wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Graus. Warte, Ein härtestes warnt aus der Ferne das harte. Wehe, abwesender Hammer holt aus. Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung. Und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffene, das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt. Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, den sie staunend durchgehen. Und die verwandelte Daphne will, seit sie Lorbeeren fühlt, dass du dich wandelst in Wind.
Wörter im Auge haben.
Solche Wörter im Auge haben. Wörter in den Mund nehmen.
Solche Wörter in den Mund nehmen.
Mit Wörtern zur Hand sein. Mit solchen Wörtern zur Hand sein.
Wörter, die Hand und Fuß haben. Zur Hand haben.
In den Mund nehmen.
Ins Auge fassen. Solche Wörter, die zur Hand sind.
Auf der Zunge liegen.
Ins Auge gehen. Nicht riechen können.
Eine Nase für Wörter haben, die einer nicht riechen kann.
Lehrmeisterin Natur. Vom Efeu können wir viel lernen. Er ist sehr grün und läuft spitz aus. Er rankt rasch und er ist vom Haus, an dem er wächst, schwer zu entfernen. Was uns der Efeu lehrt? Ich will es so umschreiben. Das Grünsein lehrt er uns. Den spitzen Auslauf, das rasche Ranken und um den Gedanken noch abzurunden, auch das Haftenbleiben.
O wohl dem, der die rechte Zeit in allen Dingen sieht, und nicht nach dem, was allbereit hinweg ist, sich bemüht. Der kennet, was er lieben soll und was er soll verlassen. Er lebet frei und allzeit wohl und darf sich selbst nicht hassen. Die Göttin der Gelegenheit ist vorne nur mit Haaren. Im Nacken bleibt sie kahl allzeit. Drum lass sie ja nicht fahren, weil du sie bei der Stirnen hast. Der Tag geht eilends nieder, die Stunden laufen ohne Rast und kommen ganz nicht wieder.
Der Mensch ist da Mensch, wo er spielt. Das trifft's, Herr Schiller, gut gezielt.
Vom Vorspiel einmal abgesehen, ein Spiel wird erst durch Regeln schön.
Die nur ein Beispiel untersagen, sich mit statt auf dem Brett zu schlagen.
Und die beim Fußball darauf zielen, den Ball nur mit dem Fuß zu spielen.
Denn Hand wie Faulspiel öffnen Türen, die statt ins End zum Nachspiel führen.
Doch stets gilt, dass der Weg das Ziel ist, weil nach dem Spiel schon vor dem Spiel ist.
Dorthin will ich. Und ich traue mir fortan und meinem Griff. Offen liegt das Meer, ins Blaue treibt mein Genueser Schiff. Alles glänzt mir neu und neuer. Mittag schläft auf Raum und Zeit. Nur dein Auge, ungeheuer, blickt mich's an. Unendlichkeit.
Da hab ich einen gehört, wie er seufzte, du liebe Zeit. Was heißt da, du liebe Zeit? Du unliebe Zeit muss es heißen, du ungeliebte Zeit von dieser Unzeit. in der wir leben müssen. Und doch, sie ist unsere einzige Zeit, unsere Lebenszeit. Und wenn wir das Leben lieben, können wir nicht ganz lieblos gegen diese, unsere Zeit sein. Wir müssen sie ja nicht genauso lassen, wie sie uns traf.
Wir ziehen enge Kreise mit ziemlich kurzem Schritte. Das Kreisen nennt man Leben. Doch wie nennt sich die Mitte?
Es stehen um diese Kreise fortlaufend enge Wände. Die Wände nennt man Schicksal. Doch wo ist deren Ende?
Es hat der Kreis kein Ende. Wie anders unser Kreisen. Da geht ein Riss durchs Leben. Doch was will der beweisen?
Mit anderen Worten dasselbe sagen. Immer dasselbe.
Mit immer denselben Worten etwas ganz anderes sagen. Oder dasselbe ganz anders.
Vieles nicht sagen.
Oder mit nicht sagenden Worten vieles sagen.
Oder vielsagend schweigen.
Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt wissen Sie, was ich meinte, als ich sagte, manche können das deutlich kraftvoller und wortmächtiger als ich. Und es bedarf einer Menge Mut, nach solcher Sprechkunst hier noch zu stehen und das Stimmchen zu erheben und vor Ihnen ein bisschen rumzustottern. Nun denn, ich kann Sie trösten. Ich glaube, wir kriegen später noch eine kleine Kostprobe zu hören. Aber wir haben ja gesagt, wir machen eine Dreiteilung und nutzen die Zeit, dass Sie ein paar Fragen stellen können zu dem heutigen Abend und dann bilanzieren wir noch ein bisschen das Semester. Haben Sie denn was zu fragen? Wenn Sie das nicht tun, machen wir das untereinander, das ist auch kein Problem. Aber wir binden Sie natürlich gerne auch in unsere Plauderei ein. Ja, bitte. Da haben Sie zwar recht, dass das nicht sehr gut ist mit der Mikrofonierung hier. Andererseits wollen wir diese Veranstaltung immer aufnehmen. Und ich bemühe mich zwar bei der technischen Betriebsleitung immer um Besserung und sie verspricht es mir und manchmal gelingt es ihr und manchmal gelingt es ihr nicht. Und heute haben wir diesen Wechsel in kurzer Folge zwischen gelingen und nicht gelingen. Ich bitte Sie einfach, sich darin zu üben, es zu ignorieren. Ich glaube, es kommt doch ganz darauf an, wie man sich bewegt. Ich versuche jetzt mal nicht, mich zu bewegen. Nun denn. Ja, außer Fragen an die technische Betriebsleitung haben wir vielleicht noch was anderes. Wollen Sie was inhaltlich mit uns bereden? Sonst reden wir mal miteinander. Ich würde nämlich schon von Ihnen gerne eine Menge wissen. Wie kommt man denn dahin, um Himmels Willen?
Zum Sprechen. Dass wir immer sagen müssen, wenn Menschen uns fragen, was macht ihr denn beruflich? Und wir sagen, wir sprechen. Wie kommt man dahin, mit so anfangen?
Ja, also es gibt in Stuttgart eine Hochschule, die staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Und da gibt es das Fach Sprecherziehung, also ehemals Sprecherziehung. Momentan heißt es, glaube ich,
Sprechkunst, Kommunikationspädagogik. Im Zuge dessen Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master hat man eben auch Institute eingeführt. Und man hat eben festgestellt, wenn wir uns immer als Sprecherzieher vorstellen, dann zucken erstmal viele Leute zusammen und sagen, oh, jetzt muss ich sehr deutlich artikulieren. Aber darum geht es eben nicht nur, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir uns im Studiengang damit beschäftigen, wie kommunizieren wir eigentlich allgemein. Und das ist nicht nur hier im Mundbereich, sondern das fängt beim Körper an, das geht über die Atmung und dann geht es auch irgendwann über die Stimme zu den Artikulationsorganen und das muss alles dann eben zusammenkommen. Natürlich ist es dann auch eine kognitive Sache, weil ich natürlich immer auch überlegen muss, was ich vorher sagen muss. Darum ging ja auch einer unserer Texte, wenn man das richtig überlegt, man sollte eben immer erst vorher richtig überlegen und nicht nachher.
Mhm. Genau, und dieser Studiengang, der ist eben ja größtenteils künstlerisch ausgerichtet. Das heißt, wir werden ausgebildet zu Bühnensprechern. Und ja, es gibt natürlich auch tausend andere Fächer, ne? Also das Wesentliche, was da zu nennen ist, wäre Germanistik, Körperbildung, Atem und Stimme, Rhetorik, Sprechwissenschaften, all diese Sachen natürlich, die dazugehören.
Lernen, wie man Lyrik und Prosa ausdrucksstark vorträgt. Parallel dazu absolvieren wir auch alle einen pädagogischen Zweig, der es uns dann später ermöglicht, nicht von der Kunst nur alleine zu leben oder leben zu müssen, obwohl das natürlich auch sehr schön ist, aber ja, sondern dass wir auch in der Lage sind, anderen das zu vermitteln. Also Menschen, die viel und gut reden müssen in ihrem Beruf, da eine Unterstützung zu sein und denen da Übungen an die Hand zu geben, dass sie das eben ja, gut meistern können. Also wir arbeiten sowohl als Sprechpädagogen als auch als Sprecher. Also so kommt man dahin.
Jetzt haben wir endlich eine, die sich traut zu fragen, wie Sie gerade Frauen nach vorn.
Haben Sie denn ein paar Tipps für uns, wie wir einfach unser Sprechen verbessern könnten? Also mein Tipp ist ja, oder mein Super-Tipp, der eigentlich kein Super-Tipp ist, ist einfach Pausen machen. Also das ist schon mal das Erste, was wirklich, also wir haben verschiedene Sprechgestaltungsmittel. Dazu gehören unter anderem Pausen, ne, also oder Tempo und Pausen. Und Pausen sind meiner Meinung nach, andere Pädagogen sehen das vielleicht anders, aber meiner Meinung nach, das mit das ausdrucksstärkste Sprechmittel, was wir haben. Na, also wenn wir Pausen machen, in denen kann der Zuhörer das Gesagte verarbeiten, einordnen und dadurch kann man wirklich seinen Inhalt oder dem, was man mitteilen möchte, schon mal einen ganz anderen Ausdruck verleihen. Also Pausen machen ist so, ja, hört sich so einfach an, aber ist meistens auch das Schwierigste, was umzusetzen ist, weil man ja auch ein bisschen aufgeregt ist und ja, dadurch natürlich auch schon das Sprechtempo und sich erhöht und die Pausen verkürzen. Ja.
Aber es ist eben auch wichtig in dem Zusammenhang, wir sprechen da immer von einem Begriff, dem sogenannten Sprechdenken. Sprechdenken ist, was wir alle tagtäglich machen oder was auch wir jetzt machen, wenn wir zu Ihnen sprechen, nämlich wir denken und dann sprechen wir etwas aus. Da gibt es auch einen schönen Aufsatz von Kleist drüber, der über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Sie das hier thematisiert haben.
Er wird zumindest dem Titel nach öfter zitiert.
Genau, genau.
Man sollte ihn durchaus mal lesen.
Genau, genau. Und da ist etwas, wenn ich Pause mache, dann begünstigt das dieses Sprechdenken. Das ist eben wirklich dieses, dass ich mir Zeit lasse, vorwegzudenken und es dann aussprechen kann. Manchmal sind wir eben zu schnell in dem, dass wir es aussprechen wollen, dann verhaspeln wir uns und dann geht es zu schnell und wir lassen uns quasi keine Zeit. Und es ist auf der anderen Seite eben auch so, wenn wir in der mündlichen Kommunikation sind, müssen wir uns immer darüber klar machen oder klar werden, es ist etwas anderes als die schriftliche Kommunikation. Das heißt, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, hat der Zuhörer nur eine Chance. Und wir müssen uns eben auch darüber klar werden, wenn wir einen großen, ich nenne das immer einen großen Informationskuchen haben, dann können wir den nicht mit in seiner Gesamtheit jemand ins Gesicht drücken, sondern wir müssen ihm kleine Stücke abschneiden, die er quasi auf die Gabel aufschließen kann und dann in den Mund nehmen kann und verdauen kann und runterschlucken kann. Und dann kann ich ihm mein nächstes Tortenstück in Form meiner Informationen geben. Und das ist eben quasi auch meine Aufgabe als Sprecher, das für jemanden in Form des Sprechens und der Sprechgestaltung dann aufzuarbeiten.
gibt natürlich noch viele andere Tipps, aber es würde den Rahmen sprengen.
Also die wohlgesetzten Pausen, das wohlgesetzte Nichtstun ist wahr.
Ja, das ist die Frage, ob das ein Nichtstun ist. Ne? Weil in der Pause passiert ja auch sehr viel. Ne? Also zum Beispiel die Einatmung, was dann das ist auch so das Schöne. Die Einatmung heißt auch die Inspiration. Und die Inspiration ist gleichzeitig aber auch der Einfall. Und als solches kann man das auch sehen. Indem ich einatme, fällt mir ein Gedanke in mich hinein und dann kann ich ihn aussprechen. Und deshalb ist bei uns, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir, ich arbeite mit Schauspielern, auch die Arbeit an der Atmung ein ganz entscheidendes Element und ein sehr wichtiges Thema, was wir angehen.
Und das wohlgesetzte Nichtstun war leicht ironisch gefallen. Ja. Ganz sicherlich nicht eine Absetzung, das ist schon klar, dass da was passiert.
Ja, ich würde nur anmerken, die Pausen haben ja den direkten Vorteil, dass ein Gespräch zustande kommt. Also wir sonst unterbrechen müssen, was unmöglich ist, und man in der Zeit auch wieder vielleicht seine Gedanken verliert. Also das ist auch von der Seite her sehr, sehr wichtig.
Ja, und man muss sich, denke ich, als Redner auch im Klaren darüber sein, Tucholsky hat das so schön ausgedrückt, eine stumme Masse spricht ununterbrochen mit. Und es ist so, weil wenn wir hier vorne schon was vortragen, dann kommt, also dann merken wir, dass da so viel quasi an Informationen von Ihnen kommt. Natürlich verarbeiten wir das jetzt hier vorne nicht alles, weil wir müssen uns ja auch auf unseren Text konzentrieren, aber es ist nicht so, dass wir reden und da passiert nichts. Und so ist es, denke ich, auch in der Rhetorik, dass man, wenn man jetzt einen Vortrag oder eine Präsentation hält, dass man sich immer darüber klar sein muss, dass es ein Dialog ist. Und dieser Dialog, der muss ja irgendwie erstmal zustande kommen, ne? Indem ich in den Kontakt gehe, sei es jetzt über Blickkontakt oder körperlich in den Kontakt gehe, ne? Also quasi jetzt wäre es ja ein anderer Kontakt, ob ich jetzt so stehe und zu Ihnen spreche oder ob ich jetzt mal hier vorne stehe und zu Ihnen spreche. Das macht ja alles auch einen Unterschied, wie ich mich auch im Raum bewege. Und ja, das sind alles so Faktoren, die diesen Dialog begünstigen oder eben auch behindern, sag ich mal.
Mhm. Ich stehe drauf, dass das Privileg des Professors ist, öffentlich zu monologisieren.
Echt? Ja.
Auch wieder das Ganze. Hin und wieder versuche ich das auch mal mit dem Dialog machen, aber schlecht erfahren. Deshalb frage ich doch mal, ob es noch Fragen gibt, die mal schauen, wie das so läuft mit dem Dialog hier. Diese neue hier schon gespielt.
Ja, man setzt sich natürlich ganz anders gegen Zuhörer aus. Na, also. Na klar, wenn man in den Kontakt geht, dann liebt man das natürlich. Und das ist natürlich immer anstrengender und schwieriger, als wenn man das nicht tut. Und unter Umständen geht man da auch nicht unbedingt unbeschadet raus. Also man setzt sich da schon auch in der Sache aus, wo man vielleicht auch sagen könnte, okay, ja, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und guck mal, was da kommt. Also so eine Unbefangenheit, auch vielleicht noch zu den Tipps. Also, dass man sich wirklich auch nicht zu viele negative Gedanken dazu macht, sondern dass man sich sagt, es ist jetzt dieser Moment und ich ziehe das jetzt durch, ich mache das, ich gehe in Kontakt und setze mich dem aus und ich kann das vielleicht sogar auch irgendwann genießen und wenn mal irgendwas schief geht oder da irgendwas kommt vom Publikum, was ich nicht erwartet habe, ja gut, dann ist es halt so. Ja, also man muss nicht immer denken, ja, was soll schon groß passieren? Ich lebe ja auch noch. Und also das mal so zum Thema Lampenfieber auch vielleicht, womit ja auch viele zu kämpfen haben. Ja, wir ja auch. Also wir haben ja auch Lampenfieber.
Was steht so an in nächster Zeit? Was können Sie hören? Was macht die Akademie und das Sprecherensemble? Sind da nicht große Ereignisse, die Schatten voraus
schon? Ja, also ein großes Ereignis ist sicher der runde Geburtstag unserer Direktorin, der näher rückt. Die wird nämlich 70, also das ist die Frau Professor Uta Kutter, die den Studiengang Sprecherzimmer in der Musikhochschule ins Leben gerufen hat und aber auch eben quasi Initiator dieser Akademie für gesprochenes Wort war. Das ist sicher ein. Ich nehme an, dass Sie darauf ein bisschen hinziehen.
Auch.
Die Stimmtage. Die Stimmtage, genau.
Also wir haben alle zwei Jahre.
Genau. Wir haben alle zwei Jahre einen Kongress, der sich zusammensetzt aus Vorträgen, aus Seminaren, aus Workshops, bei denen, sage ich mal, Spezialisten über die Stimme, über die Sprache, über das Sprechen, also alle möglichen vom Singen über das Schreien, über die Schauspielerei zu uns kommen und verschiedene Vorträge halten zum Phänomen Stimme, zum Sprechen, zur Sprache. Und das ist immer sehr schön, das ist diesmal im November, ich glaube vom 1. bis zum 4. steht aber, glaube ich, auch ein kleines Programmheftchen drin. Ja, und wir als Sprecherensemble, wir fiebern dem Literatursommer entgegen. Da gibt es nämlich dann ein Programm zur konkreten Poesie, was wir machen, in der alten Schalterhalle des Hauptbahnhofes. Es wird sie da wohl noch geben. und ansonsten machen wir auch so wie hier. Wir sind auch immer mal wieder, sag ich mal, bei privaten Feiern engagiert von Menschen, die sich an schöner Literatur, an Sprache erfreuen. Ja.
Die Kurse sind vielleicht noch zu erwähnen. Also falls doch mal jemand auch Interesse hat, zu uns nach Stuttgart zu kommen oder natürlich auch Anfragen, wir kommen auch gerne natürlich nach Konstanz, gar kein Thema. Aber in Stuttgart, in der Akademie für gesprochenes Wort, finden, wie gesagt, auch Kurse statt zu verschiedenen Themen. Wir haben jetzt neu im Programm Hochdeutsch, also in Anführungszeichen, weil es
ist das was Neues.
Hochdeutsch. auch ja, es ist immer so ein Begriff, der so rumgeistert, also deutsche Standardlauten und Präsentation. Und wer da Interesse hat, der kann das auch in dem Kursprogramm entnehmen, wann das stattfindet und sich anmelden. Es sind kleine Gruppen, mit denen wir arbeiten. Und das findet, glaube ich, jetzt so bis zum Juli immer mal wieder statt. Also das sind so die Sachen, die so im nächsten halben Jahr laufen.
Schüchtern erinnere ich Sie noch daran, dass Ihre Einrichtung im nächsten Jahr auch ein
Jubiläum hat. Genau. Ja. Also ich denke auch, wenn wir dann die Stimmtage, die wirklich ein sehr, sehr großes Projekt sind, die finden auch mal alle zwei Jahre statt, wenn die Stimmtage geplant sind und vorüber sind, was wirklich sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt, dann wird man sich sicherlich auch über ein angemessenes Jubiläumsprogramm noch verständigen müssen und Gedanken machen müssen. Das ist klar.
Wie viele Jahre Jubiläum?
Wann ist das gegründet? Ich muss lügen. Haben wir 93, wie viel ist das? 30 Jahre?
20. Das
Studium gesprochen,
das ist hier, glaube ich, 30 Jahre.
Ja, genau. Man muss da immer so ein bisschen gucken, weil die Professor Uta Kutter, die ist ja schon sehr lange tätig und diese Institutionen, die wurden ja nicht aus dem Boden gestampft und plötzlich gibt es dann so eine Akademie für gesprochenes Wort, sondern über viele Jahrzehnte hinweg hat sich da so ein Gedanke oder so eine Idee aufgebaut und dann irgendwann, natürlich gab es auch Räumlichkeiten, aber ich glaube, es da, wo die Akademie wirklich dann auch räumlich gegründet wurde, war 93, meine ich. Ja. Da sind wir noch zur Schule gegangen, das wissen wir. Wir sind noch nicht so lange dabei.
Wie lebt sie es in Metaphern? Leben Sie denn jetzt in Metaphern? Auf einmal? Können Sie mit der These etwas anfangen, die wir heute Abend in sehr unterschiedliche Form, aber doch, glaube ich, jetzt wirklich alle drei präsentiert haben? Können Sie das sehen, spüren, erleben? So sieht es aus, wenn ein Professor versucht, dann wieder reden.
Ja, sie trifft genau, sie sitzt, wenn man so sagt.
Ja, ja, wenn sie gelingt, sie schauen, sie sitzt. Ja. Wenn sie gelingt, dann ja, kann sie uns zu sehr, sehr schneller Einsicht führen und neue Ideen stellen und so weiter. Ich gebe Ihnen mal einen Vorschlag. Versuchen Sie mal darauf zu achten, wann sie Metaphern einsetzen beim Sprechen. Das kommt aus dem Zählen nicht mehr raus. Es ist enorm. Übrigens nicht nur, wie wir das vielleicht vermuten, wie natürlich auch die Darbietung uns nahelegt, wie die literarischen Texten. Nein, das ist unser Leben, das ist unser Alltag. Und übrigens auch in solch einer Einrichtung wie dieser, die ja ursprünglich, wie Sie wissen, mal vor 100 noch mal was Jahren als Technikerschule begann. Die haben sich gar nicht im Verdacht, in Metaphern zu reden und machen nichts anderes den ganzen Tag. Das ist bedeutsam. Ich glaube, da haben viele noch gar keine Einsicht davon bekommen. Das ist spannend. Ja.
Ich möchte eine Bemerkung machen. Wir sind ja heute damit konfrontiert, dass sehr vieles über den Gesichtssinn, über das Sehen vermittelt wird. Die Veranstaltung heute zeigt uns, dass es eigentlich um das Wort geht, um das Hören. Und Metaphern können ja eigentlich nicht in diesen Wellen vermittelt werden.
Ja. Dem würde ich widersprechen. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele visuelle Metaphern. Aber in der Tat ist es so, dass unser Hörsinn und das Wort uns womöglich viel stärker prägen, als wir es wahrhaben wollen. Wir gehen sehr stark davon aus, dass heute alles visuell läuft. Ich kenne diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist natürlich albern, es stimmt und es ist albern zugleich. Ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder. Sagen Sie mal, ich liebe dich in Bildern. Oder versuchen Sie mal, jemanden in Bildern zu taufen. Das geht schlecht.
Die visuellen Informationen brauchen dann immer eine Bedeutungsverleihung. Vieles ist ja mehrdeutig oder das ist ja dann die Sprache. Ich denke auch, bis vor kurzem ist ja die Vorlesung, heißt ja auch das gesprochene Wort. Das ist ja über Jahrhunderte oder Jahrtausende der Weg der Vermittlung gewesen.
Ja, die klassische Vorlesung hat es zurzeit ein wenig schwer. Solch eine Institution betreten, ist Professor geworden, wird man sofort eingeladen zu hochschuldidaktischen Seminaren. Und da wird dann erklärt, mit welchen Medienzauber man unterwegs sein muss, um irgendeinen Hörer der jüngeren Generation noch zu erreichen. Manchmal ist es durchaus auch angemessen, mit Präsentationen zu arbeiten, die man zu nutzen, ohne Zweifel. Hin und wieder, glaube ich, ist es aber auch ganz gut, allein das Wort zu setzen. Und manchmal, glaube ich, ist es auch legitim, einen Text, den man geschrieben hat, vorzulesen. Ich habe zum Beispiel nicht das Talent, den Text so zu merken wie Sie. Insbesondere nicht den eigenen, obwohl ich natürlich naturgemäß, wie es meinem Buchstaben entspricht, am liebsten nicht selbst zitiere. Aber manchmal kommt es einfach in einem Text auf eine sehr genaue einzelne Formulierung an. Und auf einen ganz bestimmten Aufbau eines Textes. Und den memoriere ich nicht komplett. Das recht nicht, wenn ich eine andere Beispiele vorlese. Also da wäre der Aufwand, das mir einzuprägen, so riesig, das stünde in keinem Verhältnis zur Situation. Deswegen ist es völlig legitim, auch mich hinzustellen und einen Text zu schreiben und den vorzutragen. Insbesondere dann, wenn es eben auf solche Details auch ankommt, und mir die Genauigkeit sehr wichtig. Es gibt natürlich Themen, die hat man so verändert, dass man jederzeit den Anschein erwecken kann, man könnte kompetent darüber reden. Aber wenn es denn dann tatsächlich zur Sache geht und genau sein soll, dann halte ich es für völlig legitim, auch so unterwegs zu sein, ganz klar. Und manchmal kann man darüber tatsächlich auch noch ein Publikum erreichen. Früher, die Vorlesung hat übrigens nicht seinen Ursprung darin, irgendjemand zu belehren. Bei der Vorlesung ging es ursprünglich darum, dass ein Professor forscht und er eine bestimmte geistige Übung vollzieht, nämlich sich selbst unter Inkaufnahme von Zuhörern seinen Text vorzutragen. Dabei erschließt sich der Text womöglich nochmal neu. Man probiert aus, ob die Forschung, die man geleistet hat und zu Papier gebracht hat, schon sitzt, ob es wirklich schon die Struktur hat, ob es durchdacht genug ist und so weiter. Darum geht es klassischerweise bei der Vorlesung. Hörer, naja, die saßen halt da rum und wenn sie irgendwas nütze waren, dann haben sie eine Mitschrift getätigt, weil von manchen Vorlesungen die Manuskripte tatsächlich verloren gegangen sind und wir viele der Vorlesungen eines Hegels, eines Kant und so weiter nur deshalb haben, weil irgendjemand mitgeschrieben hat. Das ist der eigentliche Auftrag für den Hörer, schreiben Sie mit. Solche wertvolle Dinge nicht verloren gehen, wie wir sie Tag für Tag produzieren. Nun gut. Ja.
Die Symbolsprache ist ja auch eine Bildersprache. Könnten Sie da den Unterschied definieren? Metapher, Symbol?
Das fordern Sie mich geradezu zu einer Vorlesung aus dem Stand heraus. Die Begriffe, die ich heute benutzt habe und wie ich heute argumentiert habe, basieren auf einer bestimmten Theorie, die hierzulande nicht mehr ganz so populär ist, aber doch ihre große Wirksamkeit in der Kulturgeschichte entfaltet hat, nämlich der Rhetorik. In Deutschland finden Sie sehr wenig Möglichkeiten, sich akademisch mit Rhetorik zu beschäftigen. Ein Institut an der Universität Tübingen, wo Sie Rhetorik studieren können, dann ist es mehr gibt es nicht. Sie finden dann noch ein paar ganz wenige Lehrstühle, Professuren, die was mit Rhetorik zu tun haben. Eine der wenigen steht vor Ihnen. Und, der eine, die Schreiben und Rhetorik zu lehren hat, gibt es noch einmal. Diese Begriffe, die ich heute benutzt habe, stammen aus dem Vokabular der Rhetorik. Symbol spielt stärker eine Rolle im Bereich der Semiotik, der Zeichnung. Da gibt es sehr klare Theorien auch wiederum, wie man Symbole unterscheiden kann, wie sie aufgebaut sind und so weiter. Es gibt einen alten Wettstreit zwischen den Rhetorikern und den Semiotikern, wessen Kunst hat sich denn unterzuordnen. Die Rhetoriker sagen, Semiotik ist dann ein Teilgebiet der Rhetorik umgekehrt. Ich glaube tatsächlich, dass der Symbolbegriff für die gesprochene Sprache nicht sehr viel hergibt, weil er in der Rhetorik bereits differenzierter ist. Was wir heute gehört haben, waren nicht alles Metaphern. Der Rhetoriker würde da viel genauer unterscheiden. Es sind minimale Abstufungen zwischen einzelnen Stilfiguren differenziert worden. Würde ich Ihnen so etwas präsentieren, hätte ich wahrscheinlich die Chance, nach einer Viertelstunde den Saal tatsächlich leer räumen zu können. Man hat irgendwann in der klassischen Rhetorik 300-400 solcher Stilfiguren unterschieden und die armen Studenten mussten sich dann auch alle auswendig. Der Symbolbegriff, glaube ich, eignet sich besser, um eine Bildanalyse vorzunehmen als eine Sprachanalyse. Mit Symbolen können Sie natürlich in der ganzen Malerei finden Sie Unmengen an Symbolen, schon in der Sprache auch, aber dort gibt es genauere Begriffe, sind sie differenziert. Wenn Sie das aus der semiotischen Theorie heraus betrachten, dann können Sie untersuchen, welche Funktion ein Symbol hat, zeigt es etwas an, ist es ein Index für eine tatsächliche wahrnehmbare Situation, also Rauch, Feuer, ja? Welche Funktion hat dieses Zeichen sonst? Da gibt es auch eine ganze Abstufung von differenziert. Das lässt sich meines Erachtens auf die Sprache weniger gut übertragen als auf die Bildlichkeit. Deshalb ist für die Sprache doch in der Tat die Rhetorik eine bessere Bezugsgröße, um zu analysieren. Und die Semiotik erklärt für das Bildhafte besser den Symbol. Hilft das einigermaßen? Nun gut.
Was wäre denn ein Symbol in der Sprache?
Ne, gut, also Das kommt ein bisschen darauf an, diese Vokabulare sind ja eigentlich nur Konventionen. Es sind nur Modelle, mit denen wir versuchen, uns etwas zu erklären. Ja. Und wenn Sie von einer bestimmten Theorie ausgehen, dann können Sie den Symbolbegriff auch in der Sprache einsetzen. Sie müssen ihn halt, wenn Sie es wissenschaftlich machen wollen, in irgendeiner Weise definieren, sagen, was Sie darunter verstanden haben wollen, und dann können Sie es machen. Ich habe Vergnügen gehabt bei einem der Erneuerer der Semiotik Vorlesungen zu hören und ein kleines Interview mit ihm zu führen, Max Bente. Max Bente sagt, ich kann alles zu einem Symbol erklären. Ich kann zum Beispiel diese rote Mütze zum Symbol eines blühenden Abends erklären. Ja? Und wenn wir das vereinbaren und Sie sehen früher hin die rote Mütze, dann Sie sagen, ah, das war der blühende Abend. Ja? Also, es sind Konventionen, die Sie einsetzen. Und es ist auch eine Konvention zu sagen, ich nenne das Phänomen X Symbol. Genauso gibt es eine Konvention, dieses Phänomen X als eine Metapher zu betrachten. Also da kommt es doch an, aus welcher Sprachschule oder Theorie Sie sozusagen kommen, die hat dann ihr Vokabular und wendet es an. Nun gut. Wenn es nun nicht mehr weiteren Fragen brennt, die Ihnen das Licht der Erkenntnis nun heimgeleuchtet hat, dann würde ich meine Neugier gerne noch ein bisschen stillen wollen. Einige von Ihnen haben ja mehr.
Ich habe doch nur eine Frage. Metaphern in allen Sprachen? Ja, ob das angegangen wird in allen Sprachen oder ob das bestimmte Fragen gibt, wo es besonders häufig gibt.
Gestatten Sie mir eine flapsige Antwort. Das, Frau Blomeyer, müsste Ihnen jemand beantworten, der tatsächlich alle Sprachen spricht. Das tue ich nicht, passt aber nicht alle. Also, ich kann es Ihnen nicht wirklich beantworten. Ich kann Ihnen eine andere Antwort geben, ich vermute, es ist unmöglich, eine Sprache zu haben, die nicht metaphorisch aufgeladen ist. Ich glaube, das hat etwas mit unserem Menschsein an sich zu tun. Ich glaube so nebenbei, dass die Metapher wahrscheinlich der entscheidende Schritt in der Evolutionsgeschichte darum in Sprachen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Sprache gibt, die tatsächlich auf Metaphern verzichtet. Natürlich finden wir solche Sprachen, die vermeintlich auf Metaphern verzichten. Nehmen Sie mal formalisierte Sprachen. Nehmen Sie Sprachliche Zeichen in der Logik, in der Mathematik. Aber auch die sind natürlich aufgeladen. Auch die stehen für etwas. Also, ich glaube, dass Marsmenschen sicher wir. Nun gut. Bevor ich mich jetzt nochmal an einer Überleitung versuche, sollten Sie noch eine Frage haben, Herr Lausen. Denn nein, versuche ich nicht nochmal. Ich hoffe, dieser Abend hat mich manchmal nicht darauf gestellt. Ich hoffe es natürlich auch, dass die Vortragsreihe insgesamt vielleicht das eine oder andere Erhellende mit sich gebracht hat. Übrigens, alle Lichtmetaphern gehen immer einher mit Aufklärung, mit Wissen und so weiter. Sie können über Aufklärung und Wissenserwerb und dergleichen nicht mit Bildern aus dem Schattenreich kommen. Also, für diejenigen, die die Vortragsreihe mehr oder minder regelmäßig besucht haben, verfolgt haben, da würde mich interessieren, was Ihnen denn was gebracht? Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass ich mit sowas immer ein großes Wagnis eingehe, weil solche Themen eigentlich in diese Hochschule nun wahrlich gar nicht gehören. Es passt thematisch eigentlich nicht zu dem, was wir hier alles so lernen. Von daher ist es immer auch ein bisschen riskant, solche Themen hier montagsabends anzusetzen und Referenten einzuladen, Kosten zu verursachen für solchen geisteswissenschaftlichen Blödsinn. Wie sieht es denn aus? diejenigen, die so einigermaßen regelmäßig da waren, die so Studenten, die ich gerne einmal hören. Was ist denn passiert in dem Semester mit Ihnen und von dieser Reihe? Haben Sie es erfolgreich ausgesessen? Sowas für eine Äußerung. Sehr kraftvoll und machtvolle Worte eingesetzt. Vielleicht können wir doch mal ins Gespräch kommen. Wenn Sie so machen, was meinen Sie denn damit genau?
Ich war dieses Semester viel mit meinem Bachelor beschäftigt und manchmal ist es ganz gut, Denkpausen zu haben, die einen zu neuen Sachen anbringen. Ich fand es allgemein sehr gelungen. Das hat mir auch geholfen, denke ich, auch wenn es auch keinen direkten Bezug zu meiner Arbeit hatte.
Wie hat es Ihnen denn geholfen?
Eben indem es Denkpausen ermöglicht hat und dann einfach mit was ganz anderem das dann vielleicht doch bei einem irgendwo ansetzt oder doch irgendwie einen Bezug entwickelt oder neue Gedanken generiert.
Ja, einen Seelenmassage-Effekt. Danke. Sonstige Effekte. Meine Güte, sind Sie immer wieder nur so angenehm, wenn man hier steht und die Frage stellt und alle reißen sich darum, sie zu beantworten.
Also wenn man seine Effekte ausfordert, die Probleme gelöst hat, dann hat man sich selbst nichts mehr zu sagen.
Was meinen Sie, wie es mir hier geht?
Aber also ich bin jedes Mal sehr aufgestellt nach Hause, also ich fand immer sehr, sehr interessant. Auch immer Tipps, Bücher oder Anregungen, Bücher zu lesen, die sich mit anderen Dingen beschäftigen. Und ja, also insgesamt mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich zu hören. Empfehlen Sie uns weiter. Das meine ich sogar ganz ernst. Ich bemühe mich gerade wieder die nächste Reihe zusammenzustellen. Ich hoffe, dass das auch wieder klappt. Ich bin mit Vorträgen zusammenkommen. Ja, noch ganz optimistisch. Falls Sie es nicht wissen, ich wiederhole es immer wieder, wir haben seit diesem Semester stehen alle aufgenommenen Vorträge der vergangenen Reihen aus den letzten Jahren tatsächlich online. Sie können die Liter mit anhören. Also auf die Seiten der Hochschule im Internet gehen und dann zu den Studiengängen Kommunikationsdesign wandern. Dann finden Sie dort ein Menü, ein paar Studiengänge gerade und dort finden Sie in den vergangenen Vortragsreihen die Aufnahmen. Es sind immerhin jetzt so rund 120, die online stehen. Das ist schon ein bisschen was. Ich glaube, dass die Themen der vergangenen Semester allesamt auch spannend und interessant war. Soll ich Ihnen verraten, was Sie im nächsten Semester?
Ja.
Ja. Ja. Ich muss mich ja selber fragen. Als wir diese Reihen starteten, vor 7,5 Jahren, war immer die Philosophie zuerst einmal im Vordergrund. Und das wird sie im nächsten Semester tatsächlich auch sein. Die Reihe im nächsten Semester, so sie denn zustande kommt, trägt den Titel Das philosophische Handgepäck. Etwas Philosophie für Lehrer. Und ich denke, dass man, wenn man den schon studiert, auch mal über den Tellerrand hinausgucken sollte. Eine sehr ausgelutschte Metapher, wie Sie sofort gemerkt haben. Und ja, sich auch mit philosophischen Fragen was auch beschäftigen soll. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, welche alle thematisiert werden wird. Es wird immer eine Frage sein, die im Mittelpunkt steht und einige Vorschläge von die ich finde, spannenden, interessanten, tollen Referenten habe ich bereits bekommen. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich den Rest noch zusammenkriege. Und noch mehr hoffe ich dann, dass Sie im nächsten Semester wieder dabei sind. Und ja, Spaß dran haben. Vielleicht mag ja der eine oder andere einfach auch nur so kommen, ohne einen Schein haben zu wollen. Nur mal so studieren. Einfach so. Man hat was mit Bildern zu tun und sich selbst was beibringen. Und denn in diesem Sinne, ich glaube, es ist an der Zeit, so rauszuschmeißen, oder? Danke.